Domradio weltweit.
Ja, herzlich willkommen zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Am 14. Februar war nicht nur Valentinstag, sondern die Kirche gedachte zweier ganz besonderer Menschen, die sich im Osten Europas für die Ausbreitung des Christentums richtig stark gemacht hatten. Über sie werden wir sprechen. Dann beleuchten wir moderne Ikonen, die mittlerweile sogar gesprayt werden. Man höre und staune. Und wir ziehen Bilanz über das erste Treffen des Papstes mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. in Havanna. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp und ich wünsche Ihnen viel Spaß in den kommenden zwei Stunden. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Am 14. Februar, da gedachte die Kirche Kyrill und Methodius. Ja, diese beiden Personen, diese beiden Heiligen, eigentlich hießen sie Konstantin und Michael. Sie stammten aus Thessaloniki in Griechenland und wurden als die Heiligen Kyrill und Method oder Methodius auch genannt. So wurden sie bekannt. Ihr Gedenktag in der Liturgie ist der 14. Februar. Und als byzantinische Gelehrte und Priester betrieben Kyrill und Methodius gemeinsam die christliche Missionierung slawischer Völker im 9. Jahrhundert. Ich begrüße jetzt dazu den Erzpriester Alexander Petrinko am Telefon. Er ist Direktor des Collegiums Orientale in Eichstätt. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist ein Studienkolleg für Priesteramtskandidaten der Ostkirche. Ich begrüße Sie, Herr Petrinko. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Was macht diese beiden Heiligen jetzt nicht nur für die Ostkirche so besonders? Wie würden Sie das mit Ihren Worten beschreiben?
Die beiden Slawenapostel, schon die Bezeichnung selber spricht sehr viel dafür, die waren diejenigen, die die Verbreitung oder die Ausbreitung des Christentums in den slawischen Ländern, besonders in den südslawischen Ländern, aber auch in den ostslawischen Ländern vorbereitet haben. Und zwar dadurch, dass sie als erstes als Missionare vom byzantinischen König und dem damaligen Patriarchen in das Gebiet von Mähren und Pannonien, heute Slowakei, Ungarn und im Norden eben Tschechien, geschickt wurden, dass sie dort tatkräftig gewirkt haben als Missionare. Und auf der zweiten Seite haben sie eben auch das Medium, man kann sagen, hergestellt, und zwar das slawische Alphabet, damit sie missionieren können, damit das Evangelium und die Inhalte der frohen Botschaft eben auch dort bei den Leuten ankommen, für die sie geschickt wurden.
Sie haben es eben schon gesagt, die beiden werden auch Slawenapostel genannt und sie führen einen ganz besonderen Titel, nämlich den von Johannes Paul II. Verliehenen Titel, die Patrone Europas. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Leistung der beiden? Also was hat die beiden so konkret bewegt? Oder was haben die beiden so konkret bewegt?
Wir haben ja die Meinung in Deutschland schon öfter gehört, besonders in der letzten Zeit, dass der Islam oder eben die Muslime zu Europa gehören. Man kann umso mehr das Gleiche über die beiden Apostel und über die slawischen Völker sagen. Die Slawen, die slawischen Völker im Süden, im Mittel und im Osten Europas gehören zu Europa. Die Slawenapostel haben dabei eine wichtige Rolle gespielt und deshalb ist es einfach ausgezeichnet, dass sie auch zu den Patronen Europas erhoben wurden, weil sie eben durch das Alphabet und durch die Sprache die Brücken geschafft haben, dass die europäische Kultur einheitlich sein kann zwischen der westlich-europäischen, der lateinisch geprägten und zwischen der östlich-slawisch-europäischen.
Nun ist der 14. Februar, steht ja hier in Deutschland auch noch für etwas ganz anderes, nämlich für den Valentinstag. Dafür ist der 14. Februar sehr bekannt. Aber in Osteuropa wird auch dieser beiden Heiligen dann auch gedacht. Wie stark war denn das Gedenken in den osteuropäischen Ländern? Oder andersrum gefragt, wie stark ist das Gedenken an jedem 14. Februar an die beiden, an Kyrill und Methodius?
Ehrlich gesagt muss man sagen, dass der 14. Februar eigentlich nur ein Gedenktag ist des heiligen Kyrill. Es ist sein Todestag in Rom. Er ist ja auch begraben oberhalb vom Kolosseo in der Kirche St. Clemente. Das ist eigentlich sein Gedenktag. Sonst hat die byzantinische oder die Ostkirche mehrere Gedenktage für die beiden Apostel, besonders natürlich den 11. Mai. Das heißt, der Gedenktag wird auf die Weise gestaltet, dass diejenigen Kirchen, und es gibt etliche davon, die den heiligen Kyrill zum Patron haben, eben ein Hochfest feiern, die anderen eben auf der Ebene eines Gedenktages. Und man versammelt sich am Vorabend zu einer großen Vesper mit Litia, Und das ist eine besondere Auszeichnung für einen Gedenktag oder für ein Fest in einer Pfarrei. Im Rahmen dieser großen Vesper werden natürlich Hymnen auf den Heiligen gesungen, in Abwechslung mit den gebotenen Psalmen. Und im Rahmen dieser liturgischen Feier der Vesper gibt es eine sogenannte Artoklasia, ein Brotbrechen, das dann gesegnet wird und von dem Hauptzelebranten, Priester bzw. Bischof, an die Gläubigen im Anschluss an die Vesper verteilt wird, als Erinnerung daran, dass das Fest hochgefeiert wird und dass die Christen auch in Erinnerung an die frühchristliche Agape sich danach getroffen haben und eben auch gestärkt haben. Das ist in dieser großen Vesper auch eine Erinnerung daran, dass früher die Christen an diesem Festtag für die ganze Nacht sich versammelt haben, eine ganze Nachtwache gehalten haben und deshalb auch eine Stärkung gebracht haben. Ja.
Ich glaube, hier in der katholischen Kirche in Deutschland ist das anders. Da gibt es keine Nachtwache für Kyrill, ne?
Ja. Man kann die Heiligen unterschiedlich feiern.
Ja, sicher. Jetzt frage ich Sie abschließend nochmal auf das Wirken der beiden heute in Mittel- und Osteuropa. Ist das irgendwie noch spürbar?
Regelmäßig werden zu verschiedenen Gedenktagen Geburtstage, Todestage von den beiden, Gedenktage veranstaltet in verschiedenen slawischen Ländern. In manchen orthodox geprägten slawischen Ländern sind das Nationaltage schlechthin. Die beiden Apostel werden zum Beispiel in Mazedonien sogenannten Pädagogen erhoben. Das ist der sogenannte Pädagogentag in Mazedonien. Soweit ich es weiß, werden weiterhin verschiedene Projekte betrieben von den einzelnen Akademien der Wissenschaft. Ich habe jetzt circa vor eineinhalb Jahren, ein Gespräch gehabt in Rom mit einem Slawisten aus Moskau. Nach wie vor werden Projekte unterstützt zur Erforschung der sogenannten Glagolica und der sogenannten Kirillica, also der beiden Alphabete. Das ursprüngliche war wahrscheinlich Glagolica, das ist das, was Kirill entworfen hat, und später von den Schülern eben nach seinem Namen benannte Kirillica, also auf Kirill, das kyrillische Alphabet, damit man das richtig erforscht, was, wann, war, weil wir über die Details nicht informiert sind. Die Informationen sind nämlich sehr, sehr sparsam überliefert worden.
Also Kyrill und Methodius, die beiden sind immer noch im Bewusstsein der Bevölkerung, ja, auch in Mittel- und Osteuropa. Es wird der beiden Heiligen gedacht. Und wir haben eine Menge jetzt schon mal erfahren über Kyrill und Methodius von Erzpriester Alexander Petrinko. Er ist Direktor des Kollegiums Oriental in Eichstätt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Kyrill und Method, die beiden Ostheiligen, die als Slawenapostel bekannt sind, führten zu ihren Lebzeiten in der Liturgie den Gebrauch der slawischen Sprache ein und sie verwendeten dazu auch ganz besondere Schriftzeichen. Ich begrüße dazu jetzt Professor Božidar Andonov am Telefon. Er ist unter anderem Religionspädagoge. Er ist Theologe. Er lehrt an der Universität von Sofia in Bulgarien und dort habe ich ihn jetzt an der Strippe. Ich begrüße Sie, Herr Professor Andonov.
Ich grüße Sie, Herr Knopf, ganz herzlich aus Sofia.
Ja. Was genau, lieber Herr Professor, hat Kyrill von Saloniki, nachdem ja die kyrillische Schrift benannt ist, was hat er eigentlich eingeführt? Ist das diese kyrillische Schrift oder was war das?
Der Kyrill mit weltlichem Namen Konstantin wurde auch ein Philosoph genannt. Philosoph, weil er sehr hochgelernte in seiner Zeit war und er zusammen mit seinem Bruder Methodius oder Method nennt man auch in 826 hat das Alphabet, bulgarische Alphabet erfunden und danach hat auch in Bulgarisch, oder besser gesagt in Altbulgarisch, die vier Evangelien übersetzt und auch liturgische Texte. Mhm. Also sozusagen, die beiden sind Autoren von sogenannten Glagolica. Das ist das älteste Alphabet. Mhm. Und später kam das kyrillische Alphabet, genannt nach Heilige Kyrill. Eigentlich das kyrillische Alphabet wurde erfunden von seinem Schüler Clement von Ohrid.
Mhm.
Der war Gründer von Ohrider Diözese im 9. Jahrhundert und auch in Bulgarien als Patron von unserer Universität in Sofia. Kyrill und Method sind Autoren von sogenannte Glagolitsa. Und Kyrillitsa wurde als eine Ehrung zu den slawischen Aposteln Kyrill und Method genannt von Clement von Ohrid. Und die Glagolitsa erscheint als ein originales graphisches System, in dessen Konzeption die Kenntnis der Prinzipien des griechischen Alphabets genial mit der Kenntnis des slawischen, altbulgarischen phonologischen Systems verbunden ist.
Das heißt, das ist also quasi der Vorläufer dieser kyrillischen Schrift. Wie kam es denn dazu, dass Kyrill und Methodius gesagt haben, wir übersetzen jetzt die Bibel, also wir machen die Bibel den slawischen Völkern zugänglich? Warum haben die das gemacht?
Die zwei Brüder stammen aus Thessaloniki. Deren Vater war ein byzantinischer Militärführer und die Mutter Maria war eine Bulgarin. Und sie hat den beiden sozusagen diese Liebe zur bulgarischen Sprache mitgebracht. Und aus diesem Grund, als sie Mönche wurden und im Kloster Polychron auf dem Berg Olymp, haben die zwei das Alphabet, also Glagolitsa, erfunden.
Daraus entwickelte sich dann die Idee, auch die Bibel zu übersetzen.
Jawohl. Dann, sie haben daran gedacht, dass die Bulgaren, also die Slawen besser gesagt, aber Altbulgaren nennen wir, die Slawen brauchen auch Bücher für Gottesdienst. Nicht nur Bücher zu lesen, sondern auch zum Gottesdienst. Und aus diesem Grund haben sie übersetzt auf Altbulgarisch Johannes-Evangelium, auch Apostellesungen und auch gottesdienstliche Texte.
Jetzt wird ja immer gesagt, dass Kyrill und Methodius die Bibel ins Altkirchenslawische übersetzt haben. War das die damalige Sprache?
Ja, genau. Damalige Sprache, was wir auch hier heutzutage lernen und zelebrieren. Die Russen, die Serben und die Bulgaren. Kirchenslawisch, was leider Gottes sehr schwer ist zu verstehen von einfachen Gläubigen.
Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die haben einfach so die Bibel übersetzt. Damals gab es noch keine Computer, ja. es gab keine ja. Übersetzer. Wie viel Zeit haben die beiden denn benötigt, um so ein Werk wie die Bibel zu übersetzen? Wie muss man sich das aus heutiger Sicht vorstellen?
Man kann sich das vorstellen mit sogenannten Aussiedlern. Aussiedler, wie auf Berg Athos allein wohnende Mönche gibt, die waren in dieser Zeit, also Mitte 9. Jahrhundert, auf Berg Olymp, wie ich schon erwähnt habe, im Kloster Polychron. Und als sie diese Bücher studiert haben, 8 Jahre lang haben das übersetzt. Jahre lang.
Unglaublich.
Dass jeden Tag mit Gebet, Gottesdienst, aber auch sehr, sehr tüchtige Arbeit kamen. Fast heutzutage unvorstellbar.
Worin genau sehen Sie denn die größte Leistung dieser beiden Brüder im Hinblick auf die Entwicklung einer Schrift und auf die Bibelübersetzung? Was ist da für Sie die größte Leistung?
Die größte Leistung war, dass Sie gezeigt haben, also besser gesagt, der Philosoph, der Kyrill, verstand es, mit gewinnender Überzeugungskraft Menschen und Völker für den christlichen Glauben zu gewinnen und ihn in gelehrten Disputationen etwa mit jüdischen und muslimischen Gesprächspartnern mit originellem Scharfsinn zu bezeugen. Das heißt, als der mährische Fürst Rostislav nach Konstantinopel kam in dieser Zeit, 860, 62, und darüber mit dem byzantinischen Kaiser Michael III. Zu sprechen, und er hat ihn gebeten, solche Lehrer nach Mährien zu schicken. Und die beiden waren schon bereit, diese Mission zu unternehmen. Bei ihrem Kampf für das Recht der slawischen Bibelübersetzung und der slawischen Liturgie haben sie die beiden Brüder Kyrill und Methodius unter anderem auch die Aussage des Apostel Paulus berufen, dass, Zitat, alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist Schluss, was ich möchte sagen.
Ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Bushida Andonov.
Ich danke Ihnen.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Kirill und Methodius, sie sind ein Bestandteil dieser Sendung, aber auch die moderne Ikonografie. Denn stellen Sie sich vor, da sprayt ein junger Künstler eine Ikone auf eiskalten Beton. Ja, was hat es damit auf sich? Wir sprechen gleich darüber und wir stellen Ihnen gleich Nachrichten aus dem Osten Europas vor. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Historisches Treffen. Kirill der Erste will den Papst wiedersehen.
Moskau. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill der Erste und Papst Franziskus haben nach Worten Kirills bei ihrer ersten historischen Begegnung noch nicht über mögliche weitere Treffen gesprochen. Der Patriarch sagt da jedoch, da es ein erstes Treffen gab, kann es auch ein zweites und drittes Treffen geben. Kirill der Erste und Franziskus waren am 12. Februar auf Kuba zusammengetroffen. Es war die erste Begegnung der Kirchenoberhäupter aus Moskau und Rom seit der Trennung zwischen den Kirchen im Jahr 1054. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die Kirchenführer eine Vertiefung des katholisch-orthodoxen Dialogs und riefen zu Frieden in Syrien, im Irak und in der Ukraine auf. Der Bischof von Saratow in Südrussland, Clemens Pickel, sieht das historische Treffen zwischen Franziskus und Kirill als überfällig an. Jahrelanges Mühen werde nun durch das Treffen belohnt. Das Dokument der beiden Kirchenführer weise in eine Richtung, so Pickel. Damit sei es die eine Stimme der Christenheit, die da klingt.
Weltjugendtag in den Startlöchern. 16.000 deutsche Jugendliche wollen nach Krakau.
Bonn. Rund 16.000 jungen Mädchen aus Deutschland wollen Ende Juli zum Weltjugendtag in die südpolnische Stadt Krakau reisen. Erwartet wird dort auch Papst Franziskus. Derzeit wird noch abgestimmt, ob es möglich ist, dass auch junge Flüchtlinge aus Deutschland teilnehmen können. Wie der katholische Jugendbischof Karl-Heinz Wiesemann vergangene Woche erläuterte, steht die Pilgerfahrt unter dem Leitwort »Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden« und knüpft an das außerordentliche Jahr der Barmherzigkeit an, das der Papst ausgerufen hat.
Caritas Polen hilft, Flüchtlingsversorgung im Fokus.
Warschau. Trotz einer kritischen Haltung vieler Polen gegenüber Flüchtlingen engagiert sich Polens Caritas seit Beginn des Syrienkrieges sowohl für Flüchtlinge im Nahen Osten als auch für Migranten in Polen. So leistete der katholische Wohlfahrtsverband nach eigenen Angaben bisher Hilfen im Wert von rund 1,1 Millionen Euro im Ausland sowie im Gesamtwert von rund 2,7 Millionen Euro im Inland. Das hat der Präsident der Caritas Polen, Prälat Marion Subocz, jetzt betont. Caritas Polen unterhalte derzeit auf diözesaner Ebene 5 Zentren der Hilfe für Migranten und Flüchtlinge. Sie befinden sich in den für die Migrationsrouten wichtigen polnischen Städten Białystok, Biała Polska, Lublin an der östlichen Grenze sowie in Zielona Góra und Skorzelec, das ist Görlitz an der westlichen Grenze.
Schleichende Verelendung. Caritas beklagt Lebensumstände.
Freiburg, Kiew. Fast 2 Jahre nach Beginn der Kämpfe an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine beklagt Caritas International eine schleichende Verelendung der Kriegsopfer. Immer mehr Flüchtlinge und Vertriebene seien nicht mehr in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, teilte das katholische Katastrophenhilfswerk in Freiburg sowie gleichzeitig die griechisch-katholische Caritas in Ukraine und auch die römisch-katholische Schwesternorganisation dieser Tage in Kiew mit. Lebensmittel, Kleidung und selbst der Schulbesuch der Kinder würden mit fortschreitender Dauer des Konflikts unerschwinglich, so die Caritas. Das Hilfswerk versucht nach eigenen Angaben bislang 115.000 Vertriebene mit Hilfsgütern, Geld und Beratung zu helfen.
Neuer Hauptgeschäftsführer Christian Hartl leitet Renovabis.
Freising Kloster Schöntal. Bei ihrer Frühjahrsvollversammlung hat die Deutsche Bischofskonferenz den jetzigen Spiritual des überdiözesanen Priesterseminars St. Lambert in Landershofen, Dr. Christian Hartl, für 5 Jahre zum neuen Hauptgeschäftsführer der Solidaritätsaktion Renovabis berufen. Christian Hartl folgt in diesem Amt auf den Jesuitenpater Stefan Dartmann, der 2015 als Rektor des Collegium Germanicum et Ungaricum nach Rom wechselte. Seit dem 1. Juni 2015 wird Renovabis von Geschäftsführer Dr. Gerhard Albert geleitet, der bis zum Amtsantritt des neuen Hauptgeschäftsführers am 1. Oktober 2016 auch weiterhin die Leitung des Werkes innehaben wird. Seit 2012 ist Dr. Christian Hartl Spiritual am Priesterseminar in Landershofen.
Herzlichen Glückwunsch, 70. Geburtstag von Erzabt Warschegi.
Budapest. Erzabt Astrik Warschegi, Abt der Benediktinerabtei Pannonhalma und einer der führenden Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Ungarn, ist am 26. Januar 70 Jahre alt geworden. Seit 1991 leitet Warschegi die bedeutendste Abtei Ungarns, Szent Márton, den Martinsberg in Pannonhalma. Zudem ist er Präses der ungarischen Benediktinerkongregation und ein wichtiger Ansprechpartner für die Medien.
Neuer Oberhirte. Tomasz Holub ist Bischof von Pilsen.
Vatikanstadt Pilsen. Tomasz Holub, 48 Jahre und bislang Generalsekretär der Tschechischen Bischofskonferenz und früherer Generalvikar in Hradec Králové, Königgrätz, ist neuer Bischof von Pilsen. Zeitgleich nahm Papst Franziskus am 5. Februar den altersbedingten Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers František Kratkovský an. Monsignore Holub wurde am 16. August 1967 in der Nähe von Königgrätz geboren. Nach der Priesterweihe 1993 in seiner Heimatdiözese war er zunächst in der Gemeindeseelsorge tätig, bevor er von 1996 bis 2006 erster Militärseelsorger der tschechischen Armee war. Nach anschließenden Studien in Rom wurde er 2011 Generalsekretär der Tschechischen Bischofskonferenz.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein junger Künstler, er spräht mit mehreren Dosen auf eiskalten Plattenbau-Betonplatten im ukrainischen Lemberg eine, ja, ich sag mal, eine Ikone. Das klingt nach Graffiti und Protest, hat vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Denn der Künstler ist ein renommierter Ikonenmaler in der Ukraine und wir wollen jetzt klären, was er damit ausdrücken möchte. Zusammen das Ganze mit Rolf Bauerdick. Seines Zeichens ist er Autor, er ist Fotograf, er arbeitet auch mit Renovabis zusammen und er hat den Sprayer dabei beobachtet, wie er sein Kunstwerk fertigstellte. Guten Tag, Herr Bauerdick.
Ja, guten Tag. Grüß Sie, Herr Knopp.
Was genau haben Sie beobachtet?
Also es war ein sehr kalter Januartag in Lemberg, dem ukrainischen Lviv. Und am Stadtrand dieser Großstadt, einer Millionenstadt, gab es eine verfallende Plattenbausiedlung. Eine Siedlung, die noch also in kommunistischer Zeit begonnen wurde, die aber nie fertiggestellt wurde. Da sollten Tausende von Menschen wohnen. Und jetzt verfiel diese Siedlung am Stadtrand zu einer Ruine. Mhm. Eiskalt im Schnee und ein junger Künstler, 28 Jahre, kletterte oben in den 8. Stock und begann eine Ikone auf die Betonwände zu malen. Also das war schon ein sehr spezielles Erlebnis und es hat mich zunächst etwas befremdet, aber als ich mich dann mit dem Künstler unterhalten habe, muss ich schon sagen, also es ist ein sehr durchdachtes und sehr kluges Konzept, was dahinter steckt.
Sie sagen kluges Konzept. Der Künstler ist ja in der Ukraine nicht unbekannt. Was möchte er denn mit dieser Ikonendarstellung an ausgerechnet diesem seltsamen Ort zum Ausdruck bringen? Was glauben Sie?
Ja, er sagt natürlich, dass der wirkliche, der eigentliche Ort der Ikone die Kirche ist. Mhm. Und er möchte diesen Ort also im Grunde erweitern, weil er sagt, die Botschaft der Ikone strahlt ja eigentlich aus der Kirche hinaus. Und er sagt sich, ich bringe sie mal selber, also aus ihrem gewohnten Ambiente in eine neue Umgebung, wo sie also ganz andere Kräfte und ganz andere Potenzen entfalten kann.
Und welche Kräfte kann sie da entfalten?
Ja, also er sieht die Ikone nicht so sehr vom Betrachter. Das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler Unterschied. Wir haben ja immer so das Gefühl, die Ikonen sind ja eigentlich früher gemalt worden für Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Sie haben dann also gewissermaßen die Ikonenbilder, ob es jetzt Madonnendarstellungen, Heiligendarstellungen oder Jesus-Christus-Darstellungen waren. Die Menschen haben sich also an der Symbolkraft dieser Ikonen, haben sie ihre Frömmigkeit geschult und gestärkt. Also sagt er, also diese Art ist heute eigentlich nicht mehr nötig, also so, denn die Leute können lesen und schreiben, sie brauchen das nicht mehr. Und das ist ein Grund für ihn, also eine neue Symbolik zu entwickeln. Mhm. Eine Symbolik, die also nicht gewissermaßen dem Betrachter die Bedeutung der Ikone auf dem Tablett serviert, die er nur noch konsumieren muss, sondern eine Symbolik, die er sich selber erschließen muss. Er muss praktisch seine inneren geistlichen Kräfte aktivieren, um diese Ikonen zu verstehen.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, um das ganz plastisch darzustellen, Ikonen, das sind in erster Linie dann auch Heiligenbilder, besonders in Osteuropa, haben sie natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, ich breche mit dieser traditionellen Form und ich sprühe da eine Ikone, ist das dann überhaupt eine?
Ich würde nicht sagen, dass er mit dieser Tradition bricht, im Gegenteil.
Aha.
Er sagt nur, dass die Ikonenmalerei kann ja nicht darin bestimmen, dass wir über Jahrhunderte immer nur dieselben Motive, dieselben Gesichter, dieselbe Lichtführung, dieselben Ausdrucksweisen benutzen, wie das schon unsere Väter und Vorväter im künstlerischen Bereich gemacht haben. Er sagt, wir müssen es transformieren. Und das finde ich einen wunderbaren Gedanken. Also nicht einfach das Weiterführen und immer wieder endlose Durchkauen der Tradition, sondern versuchen, neuere Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Und für ihn, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, er definiert die Ikone auch nicht so sehr vom Betrachter her, dass man sagt, also der Betrachter, das dient meiner geistigen Erbauung, da fühle ich mich beglückt, das weckt bei mir geistliche, spirituelle Kräfte, sondern er sieht den Akt des Malens selber als einen geistlichen Akt an, also als eine Art der Meditation. Und das ist der Grund, weshalb er auch also in diese verfallenen Bauten geht. Müssen Sie sich vorstellen, es war, glaube ich, minus 12 Grad und es pfiff ein wirklich eisiger Wind.
Uiuiui.
Es war so kalt, um das mal zu verdeutlichen, dass ich nach einer Viertelstunde in diesem Haus nicht mehr den Auslöser der Kamera betätigen konnte, weil die Kameraknöpfe und die Finger waren eingefroren. Und der gute Künstler hat natürlich noch mehr unter der Situation gelitten, weil ihm die Sprühköpfe seiner Spraydosen eingefroren sind und die Acrylfarben, die er benutzt hat, die sind ja wasserhaltig, kaum noch zu benutzen waren, weil sie immer am Rande des Gefrierens standen. Also das ist schon ein sehr anstrengender Akt gewesen. Also er hat mehrere, glaube ich, 3 Tage hat er dran gearbeitet, immer so 5-6 Stunden. Das ist natürlich für ihn auf der einen Seite eine Strapaze, aber auf der anderen Seite eben auch ein meditativer Akt, weil er sagt, in so einer ungestörten Ruhe, wo ich nur noch mit mir und der Ikone bin, komme ich in so eine Art inneren Dialog hinein.
Mhm.
Und aus dem heraus kommt dann praktisch also dieses Ikonenbild an die Betonwand.
Jetzt wollen wir ganz kurz mal die Ikone beschreiben. Das Motivbild nennt sich ja die Niederkunft des Heiligen Geistes. Was kann man da sehen?
Ja, also oben ist kurioserweise also Maria und dann also links und rechts von ihr angeordnet die 12 Apostel. Das ist ein bisschen, es ist sehr wichtig, dass man die Symbolsprache versteht. Also der Heilige Geist, der ja oft auch als Licht oder als Flamme dargestellt wird, ist in dieser Ikone auch vorhanden, als kleine rote Farbflamme in den Gesichtern oder neben den Gesichtern der Apostel. Das heißt also, das Licht, die Kraft des Heiligen Geistes, ist nicht mehr etwas, was nur noch von oben kommt, sondern was also gewissermaßen innerhalb deren, die es empfangen, sich entfalten will. Also es ist nicht mehr so dieses Denken, man bekommt jetzt nur etwas geschenkt und das ist dann also damit getan und damit hat sich alles zum Guten gewendet, sondern man muss dieses Geschenk quasi von innen heraus entfalten. Deshalb verlagert er die Flamme, das Symbol der Flamme, in die Apostel hinein. Es ist auch sehr interessant, dass sich die Gesichter der Apostel fast gar nicht auf den ersten Blick voneinander unterscheiden. Sie sehen sehr ähnlich aus. Und dann habe ich ihn auch gefragt, warum malst du die nicht also unterschiedlich? Und die sehen oft auch genauso aus, wie er Christus malt. Dann sagt er, begründet er damit, dass sich durch die Nachfolge der Apostel, die sich gewissermaßen in ihrem äußeren Habitus Christus annähern. Und eben nicht nur in ihrem äußeren Habitus, sondern auch in ihrem inneren Ausdruck, in ihrer inneren Kraft, die sie versprühen, gleichen sie sich Christus an. Und deshalb ist bei ihm oft in den Ikonen gar nicht zu unterscheiden. Ist das jetzt Christus? Ist das ein Apostel? Ist das Johannes? Oder ist das ein anderer Heiliger? Also das finde ich ein ganz spannendes Konzept.
Ja, das Bild ist auch spannend und wir sprechen gleich nochmal in der kommenden Stunde über dieses wichtige Bild, das im Übrigen auch das Gebetsbild für Renovabis wird oder sogar ist. Und mehr dazu erfahren wir in der kommenden Stunde. Rolf Bauerdick, Autor und Fotograf, über eine Graffiti-Ikone. Bis gleich, Herr Bauerdick. Zweite Stunde Domradio weltweit mit Renovabis, zu der ich Sie recht herzlich begrüße. Eine gesprähte Ikone in einem Plattenbau in Lemberg in der Ukraine als Gebetsbild der Renovabis Pfingstaktion 2016. Darüber reden wir in dieser Stunde und wir stellen uns auch die Frage, was moderne Ikonen so interessant macht. Zudem ziehen wir Bilanz über das historische Treffen von Papst Franziskus mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill dem I. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Wir sprechen auch jetzt wieder mit Rolf Bauerdick, der einen jungen Künstler in Lemberg begleitete, der eine Ikonendarstellung, nein, nicht malte, sondern sprähte. Und genau diese Darstellung ist das Gebetsbild für die Renovabis Pfingstaktion 2016 in diesem Jahr. Rolf Bauerdick, Autor und Fotograf, habe ich wieder an der Strippe. Herr Bauerdick, wie heißt eigentlich der Künstler? Das sollten wir kurz noch einmal sagen.
Er heißt Sergej Radkevich.
Radkevich,
ja, Sergej Radkevich. Er spricht sogar einigermaßen Deutsch oder versteht ganz gut Deutsch, weil er mal ein Künstlerstipendium bekommen hat und dafür 3 Monate sogar in Freising in Süddeutschland bei München studieren konnte. Er ist auch sonst viel in Europa unterwegs gewesen. Paris hat er große Ausstellungen gehabt, im skandinavischen Raum ist er sehr bekannt. Und das ist eben das Spannende, dass hier jemand also Tradition und mit modernen Maltechniken oder künstlerischen Techniken verbindet. Er benutzt eben, er kennt die ganze klassische Ikonensprache. Nehmen wir mal ein Beispiel, also eine berühmte Ikone ist zum Beispiel Christus Pankreator, also der herrschaftliche Christus, der Auferstandene, der Triumphator. Auf solche, sagen wir mal, Motive oder solche Symbolik verzichtet er. Er sagt zum Beispiel, dass man sieht das als Außenstehender gar nicht. Er sagt zum Beispiel, ja, der Christus als Imperator, als der Herrscher, der wird oft also in einem bestimmten Mantel dargestellt. Also dieser Mantel ist dann gewissermaßen das Signum oder das Symbol des Herrschers. Mhm. Auf solche Mäntel verzichtet er. Also das ist natürlich dann für jemanden wie wir, die das von außen sehen, verstehen das nicht. Aber jemand, der sich in der Ikonografie sehr gut auskennt, weiß das und ahnt, aha, hier ist ein Umwandlungsprozess im Gang.
Ich möchte noch einmal kurz auf die Funktion dieser gesprähten Ikone als Gebetsbild für die kommende Renovabis Pfingstaktion, also in diesem Jahr, Pfingstaktion 2016, die sich ja mit den Sorgen jugendlicher Menschen in Osteuropa auseinandersetzt. Darauf möchte ich gerne eingehen. Renovabis nutzt dieses Bild als Gebetsbild für die Aktion. Ich finde, das klingt sehr mutig. Finden Sie nicht?
Also ich glaube sogar, wenn ich Renovabis, ich arbeite ja auch schon seit vielen Jahren für Renovabis als Journalist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das also genau, trifft das genau das Anliegen, denn wirklich die Botschaft hinaus in die Welt zu tragen und sie nicht gewissermaßen innerhalb der tradierten und sakralen Räume zu behalten. Insofern ist das natürlich wunderbar, dass hier jemand eine Bildsprache benutzt, die eigentlich von jungen alternativen Künstlern benutzt wird, die also gewissermaßen also so da ihre eigene Formensprache gesucht haben. Also durch die Graffiti-Kunst, das Besprühen von Hauswänden, auch teilweise im halblegalen Bereich. Das spielt natürlich hier keine Rolle, denn hier diese verwahrloste Plattenbausiedlung, wo der junge Mann sprüht, spielt das keine Rolle, weil es einfach niemanden interessiert. Also das sind Bauwerke, die verfallen da vor sich hin. Und zu sagen, ja genau an diesen Orten, ich sag mal, an den Orten des Vergessenen, des Verlassenen. Es ist ja auch ganz interessant, dass diese Plattenbausiedlung sich wirklich am Stadtrand befindet. Und das Wort des Franziskus, also was der Papst Franziskus, was ja also die Aufforderung an die Ränder zu gehen, also wird ja hier gewissermaßen also automatisch erfüllt, ohne dass diese Aufforderung von außen ergehen musste. Also das hat dieser Künstler eigentlich von sich aus schon verstanden, dass man also an die Ränder gehen muss. Insofern ist es auch ganz spannend mal zu sehen, er malt ja nicht nur Ikonen, sondern er malt großformatige Motive, teilweise ganze Hauswände, ganze Straßenzüge, die damit bemalt sind, wo er die Widerstandskämpfer auf dem Maidan, die also 2013, 2014 während der Aufstände in Kiew, da sind ja viele Menschen auch von Heckenschützen ermordet worden, dass er diesen gewissermaßen ein Denkmal setzt und er malt sie auch ikonografisch. Das heißt, diese Gesichter sind stilisiert angedeutet und sie werden auf goldenem Grund praktisch also aufgemalt, also golden grundiert, so wie die klassischen Ikonen, dass er sagt, wir müssen auch das Leiden der Leute heute, die heute also ihr Leben lassen, die heute also im Grunde in Anführungszeichen ein heiliges Leben führen, um einer höheren Idee willen, dass wir die praktisch in diese Formensprache der Ikone mit hineinholen. Und das hat er teilweise gemacht, das ist sehr beeindruckend. Und das hat ihn auch in der Ukraine ein bisschen bekannt gemacht. Also wenn man diese Ikonen, dieses Sergej Radkevich anschaut, stellt man fest, dass der Ausdruck der Gesichter sehr, sehr minimalistisch ist. Ganz reduziert. Und er verzichtet sehr bewusst auf jeden Effekt von Gefühlen. Und er sagt, dadurch, dass ich auf Gefühle verzichte, entsteht ein gewisses Vakuum. Und dieses Vakuum muss der Betrachter selber füllen. Das heißt, diese Ikonen sind eine große Einladung an die Leute. Sie liefern ihnen eben nicht das fertige Heiligenbild auf dem Tablett, sondern er muss es gewissermaßen von innen her selber füllen. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannendes Konzept, was ich glaube auch für den Glauben auch zukunftsweisend ist.
Und Pfingsten werden die Gläubigen hier in Deutschland überall dieses Gebetsbild von Renovabis sehen können, denn Renovabis nutzt es ja als Gebetsbild für die Aktion. Wenn jetzt Renovabis dieses Bild zum Gebetsbild macht, ist das sinnbildlich für einen Wandel der Kirche, also auch der Ostkirche zu verstehen, oder steht dieses Werk nicht auch für einen Generationenwechsel innerhalb der Kirche?
Ach, das würde ich nicht so sagen, denn diese Aufbruchssituation in der Kirche im Ost, die gibt es ja schon länger. Das ist ja nicht ein völlig neues Phänomen, sondern ich würde sagen, es wird hier kein Aufbruch herbeigeführt, sondern es ist Ausdruck eines Ganzen. Also so, dass sich die Kirche im Osten also immer noch aus der, ich will mal sagen, also sozialistischen Vergangenheit befreit. Das war auf der einen Seite, dass sie gerade in der Ukraine ja im Untergrund war. Das war ja eine Kirche, die konnte sich ja in der Ukraine oder in der früheren Sowjetunion, muss man ja sagen, überhaupt nicht frei entfalten. Sie war gerade, was die Ukraine angeht, also sehr viele Gottesdienste haben im Untergrund stattgefunden. Die ganzen religiösen Symbole, also angefangen auch von Bibeln, von christlichen Gemälden, sind versteckt worden, also zu sowjetischer Zeit. Und dass das jetzt alles wieder nach draußen kommt und also neue Orte sucht, ist eigentlich kein neuer Prozess. Aber eben, was spannend ist, dass eben junge Leute sich in diesen Prozess einklinken, da wir bei uns manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, dass junge Leute sich aus diesen geistlichen Prozessen herausgeklinkt haben. Insofern ist das also auch sehr ermutigend zu sehen, dass offensichtlich gerade diese spirituellen Fragen, die ja an Ikonen hängen, also von jungen Menschen dort sehr begierig aufgenommen werden.
Und ich bin gespannt, was gleich ein richtiger Ikonenexperte zu dieser Graffiti-Ikone sagen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei Rolf Bauerdick, Autor und Fotograf, auch Autor für Renovabis. Er hat diesen jungen Künstler Herrn Radkevich begleitet, als er seine gesprayte Ikone in einem Plattenbau in Lemberg in der Ukraine vollendete. Ich danke Ihnen, Herr Bauerdick. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Am Beispiel der gesprayten Ikone, die wir eben ausführlich besprochen hatten, daran erkennen wir, dass es auch eine moderne Ikonografie gibt, dass es moderne Ikonen gibt. Über die möchte ich mich jetzt unterhalten mit Domkapitular Dr. Jürgen Lenzen. Er ist seines Zeichens Direktor des Würzburger Diözesanmuseums. Ich grüße Sie, Herr Dr. Lenzen.
Grüß Gott, Herr Knopf.
Wenn wir erst einmal von herkömmlichen Ikonen ausgehen, was bedeutet es eigentlich, eine Ikone zu schreiben, und zwar in dieser klassischen Form?
Eine Ikone zu schreiben ist nach dem Athoser Katalog des 16. Jahrhunderts, also den Malvorschriften, ein festgesetzter Rahmen, in dem sich der jeweilige Maler bewegen kann. Es geht nicht um einen subjektiven Ausdruck des Malers, des Künstlers, sondern er setzt eine festgelegte Farbenform für Inhalt, festgelegte Maltradition fort. Und diese Ikone aktualisiert, vergegenwärtigt den jeweils Dargestellten. Das ist fast wie ein Sakramentale.
Und diese Ikonen, das sind ja in erster Linie, ich sag mal, Heilige. Das kann aber auch Jesus sein, das kann Maria sein. Was sind Ikonen, wenn Sie das auf einen Punkt noch einmal bringen, aus Ihrer Sicht?
Ikonen sind die Darstellungen im liturgischen oder auch im häuslichen Raum, die den jeweilig Dargestellten in diesem betreffenden Raum vergegenwärtigen.
Und die haben ja für die Theologie und für die Spiritualität, insbesondere für die Ostkirchen, eine sehr große Bedeutung. Man sagt ihnen nach, dass der Zweck soll sein, Ehrfurcht zu erwecken und eine Verbindung zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten zu sein. Wie wird denn eine solche Ikone dann gefertigt? Wird sie beispielsweise betend gemalt?
Natürlich, erstmal kann man nicht einfach hin Ikonen malen, sich hinsetzend malen, sondern man braucht dazu eine Erlaubnis eines Bischofs oder eines Abtes, eines Klosters, wird beauftragt, und es folgen nach der Beauftragung dann Frömmigkeitsübungen, Fasten, Gebet und so weiter. Und nach einem gewissen Zeitraum von maximal 4 Wochen kann dann der Betreffende, es kann auch eine Schwester sein, eine Nonne, können dann die Betreffenden sich hinsetzen und eine Ikone malen, deren Thema abgesprochen sein muss, also ob Maria, Christus oder der heilige Nikolaus ein beliebtes Motiv oder Georg, Dimitrios, wie sie alle heißen mögen, und wird dann in der Tradition, vornehmlich des Athos, diese Ikone fertigen. Sie wird dann auch geweiht, sie ist auch mit einem Siegel versehen, rückseitig oftmals, und damit wird sie in den Dienst gestellt. Sie wird geküsst. Wir kennen diesen Brauch ja in den Kirchen der Orthodoxie, weil nämlich der Betreffende oder die Betreffende, die jeweils dargestellt sind, damit auch vergegenwärtigt sind. Es ist fast ein sakramentaler Charakter, den die Ikone hat.
Da werden ja auch ganz bestimmte Materialien nur benutzt, zum Beispiel Holz, dann gibt es einen Goldgrund, es gibt viele symbolhafte Erkennungsmerkmale. Was bedeuten die alle?
Jede dieser Farben haben natürlich, die einzelnen Farben haben ihre jeweilige Bedeutung. Das kennen wir auch in der westlichen Ikonografie. Rot, die Liebe, der Tod, das Blut, ja. Grün die Hoffnung, blau steht für Wahrheit und steht für Gott, ist die Farbe Gottes. Das Gold natürlich erst recht in seiner Materialität, auch in seiner Strahlkraft, ist göttlichen Charakters. Man kann so auch eine Ikone lesen. Man sagt ja ganz bewusst, man schreibt eine Ikone. Es ist nicht vergleichbar mit der Malerei im westlichen Teil Europas. Da sind es dann subjektive Äußerungen der einzelnen Künstler, die vor Augen gestellt werden.
Das heißt,
hier tritt der Künstler zurück. Er benennt sich noch nicht einmal. Man kann höchstens eine Tradition eines bestimmten Klosters oder eines Kulturkreises benennen, aber oftmals nicht den Maler.
Diese einzelnen Materialien, die haben dann durchaus jeweils eine Bedeutung.
Ja, die haben eine Bedeutung und verweisen auf den Dargestellten, zeichnen ihn durch bestimmte Farbgebungen aus, in seinen Gewandungen und natürlich erst recht in der Kleidung selbst oder in der Bekrönung.
Jetzt sieht man zum Beispiel an dem Beispiel im ukrainischen Lemberg, da hat ein junger Künstler eine Ikone gesprayt. Wie beurteilen Sie das? Was verändert sich da?
Das ist keine Ikone mehr.
Oh,
sondern das ist keine Ikone mehr,
aha,
sondern es stellt sich in die Tradition der Ikonenmalerei, der dort anzutreffen Ikonenmalerei, aber setzt sie um in einer Aktualisierung, ohne dabei ganz mit der Tradition zu brechen. Er ordnet sich der Tradition und auch dieser Ikonografie unter, aber transformiert. Und das ist das Besondere daran. Es ist auch eine subjektive Leistung.
Was bedeutet das für den Schreiber und was für den Betrachter in diesem speziellen Falle?
Es geht ihm weniger darum, wahrscheinlich, dass sie nun ähnlich wie im liturgischen Gebrauch die Ikone nun gleichsam eine Vergegenwärtigung ist, eine fast sakramentale Vergegenwärtigung des Dargestellten, sondern er verweist auf die, zum Beispiel in dieser Ikone oder in dieser Malerei oder dem gesprähten Werk Maria und die Apostel, verweist er eben auf diese Gemeinschaft, die Kommunität der Apostel mit Maria hin. Da kann man an Pfingsten denken, ja, das drängt sich geradezu auf. Und es ist auch angedeutet, letztlich in diesem Rot und in diesem Gold, dass er da so zentral, vertikal in das Bild setzt. Aber es ist eine persönliche Umsetzung und auch Deutung.
Aber Sie würden nicht sagen, es ist eine Ikone?
Nein, es ist keine Ikone, weil es ja nicht mehr diesen Charakter hat, den ursprünglich die Ikonen des Athos und der anderen Klöster besitzen.
In welche Richtung, was glauben Sie, Herr Dr. Lenzen, bewegen sich denn Ikonen zukünftig, wenn wir jetzt mal von solchen modernen Formen ausgehen?
Es wird sicherlich weiterhin diese alte Tradition, von der ich eingangs sprach, weitergeben. Das erfordert auch der liturgische Raum. Aber, und das ist das Besondere und Herauszuhebende am Werk von Herrn Radkevich, dass er nun auf einmal die Tradition aufgreift und sie letztlich in unsere Bildsprache und in seine eigene subjektive Ikonografie auch umsetzt. Er vermischt gleichsam subjektive und traditionelle Ikonografie.
Ich frage Sie jetzt abschließend in Ihrer Funktion als Direktor des Würzburger Diözesanmuseums. Sie haben auch diesbezüglich viel mit kirchlichen Kunstwerken zu tun. Welche Ikone sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen als Betrachter? Haben Sie da einen Tipp?
Ich würde immer das Christusbild bevorzugen, das auf die Ikone von Edessa zurückgeht, das von einer ungemeinen Beseeltheit ist.
Und wenn man sich genau diese Ikone anschauen möchte, was muss man da tun?
Ja gut, dieses Bild, man muss in eine orthodoxe Kirche gehen. Und dieses, oder Kapelle, dieses Bild finden wir immer wieder. Das setzt sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ikonenmalerei durch.
Ich glaube, Sie haben uns ein bisschen Appetit darauf gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Domkapitular Dr. Jürgen Lenzen, dem Direktor des Würzburger Diözesanmuseums zum Thema moderne Ikonen und moderne Ikonografie. Vielen Dank, Herr Dr. Lenzen.
Bitteschön, bitte, danke.
Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Bevor wir gleich mit dem Vorsitzenden der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, dem Bischof von Magdeburg, Dr. Gerhard Feige, über das historische Treffen zwischen Papst Franziskus und Kyrill dem Ersten sprechen werden, können Sie das Projekt des Monats von Renovabis bespenden. Näheres dazu gleich. Am Mikrofon ist Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Renovabis hilft. Wir gehen heute mit dem Hilfswerk nach Weißrussland. Dort finanziert das Osteuropa-Hilfswerk eine Suppenküche. Und Simon Kobella von Renovabis weiß mehr. Ich grüße Sie, Herr Kobella.
Grüß Gott, Herr Knopp. Hallo. Genau, wir gehen heute nach Weißrussland und da geht es um ein Projekt der örtlichen Caritas, die mit speziellen Hilfspaketen den Menschen, denen es einfach aufgrund von schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen oder der sozialen Situation schlecht geht, die in die Armut abrutschen, diesen Menschen hilft die Caritas vor Ort eben. Es trifft vor allem alte Menschen, kranke Menschen, sind Obdachlose, oft auch Alleinerziehende, Mütter oder eben kinderreiche Familien, die davon bedroht sind und die sich einfach auf die staatliche Unterstützung nicht verlassen können. Es ist sogar ganz im Gegenteil so, dass die staatlichen Renten einfach nicht ausreichen und dass zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen es so ist, dass sie aufgrund der bestehenden Gesetzeslage nicht oder oft nur eingeschränkt arbeiten dürfen. Momentan ist es auch so, dass die Renten bei unter 150 Euro monatlich liegen und das ist einfach so wenig, dass es sich davon nur sehr schwer leben lässt. Ganz besonders in Krankheitsfällen ist es auch so, dass es kaum staatlichen Rückhalt gibt. Die Infrastruktur ist sehr schlecht und der Arztbesuch, den man selber bezahlen muss, ist eben sehr teuer. Darum ist es für viele Menschen einfach existenziell wichtig, gesund zu bleiben. Gesund zu bleiben, um den Arbeitsplatz zu sichern, um Bildungsangebote wahrnehmen zu können und um sich einfach weiter um die Familie kümmern zu können. Vor allem für alte, schwache und mangelernährte Menschen kann eine Erkrankung schnell sehr bedrohlich werden. Deshalb unterstützt eben die Caritas diese Menschen mit Hilfspaketen, die einfach alles enthalten, was man braucht, um gesund durch den Winter zu kommen. Also da ist Nahrung drin, warme Kleidung und eben Heizmaterial. Ganz wichtig, was uns die Menschen vor Ort immer erzählen, ist aber auch die Hoffnung, die die Caritas-Mitarbeiter bei ihren Besuchen mitbringen. Denn die Menschen spüren dann einfach, dass jemand da ist, der sich um ihre Nöte und ihre Sorgen und ihre Ängste kümmert und dass jemand da ist, der an sie denkt und eben für sie da sein möchte. Mit ihrer Spende können sie dieses Projekt der Caritas vor Ort unterstützen und einfach auch mithelfen, den Menschen vor Ort wieder Mut zu machen. Wir haben uns vor Ort informiert, wie die Hilfe aussehen kann und es ist so, dass zum Beispiel mit 37 Euro schon geholfen werden kann, Heizmaterial für 2 Wochen zu besorgen. Mit 70 Euro kann man warme Winterkleidung und warme Schuhe für ein Kind zur Verfügung stellen und mit 330 Euro zum Beispiel eine 4-köpfige Familie für einen Monat lang mit Lebensmitteln versorgen. Genau, das ist so ein Überblick, wie man helfen kann. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Spende, die den Menschen in Weißrussland zugutekommt und die sie wirklich dringend gebrauchen können.
Ich danke Ihnen, Herr Kobella von Renovabis. Ähnliche Projekte können Sie tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und natürlich die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Ich danke Ihnen, Simon Kobella von Renovabis. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Ja, es war ein durchaus historisches Treffen. Vor wenigen Tagen begegneten sich der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. und Papst Franziskus in Havanna. Es war die erste Begegnung überhaupt zwischen den Oberhäuptern von katholischer und orthodoxer Kirche. Die Kirchenspaltung selbst gibt es seit über 1000 Jahren, nämlich seit 1054 und das russisch-orthodoxe Patriarchat seit 1589. Nach ihrem mehr als zweistündigen Gespräch unterzeichneten die beiden Kirchenoberhäupter eine Erklärung, laut der sie sich nicht mehr als Konkurrenten, sondern als Brüder betrachten wollen. Gemeinsam forderten sie die internationale Gemeinschaft auf, Gewalt und Terrorismus in Syrien und im Irak ein Ende zu setzen und der notleidenden Bevölkerung die notwendige humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Ich begrüße dazu den Vorsitzenden der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, den Bischof von Magdeburg, Dr. Gerhard Feige, jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Bischof.
Guten Tag, Herr Knopp.
Herr Bischof, wie viel Hoffnung geht von dieser historischen Begegnung eigentlich aus?
Ich sehe diese Begegnung als ein großes Hoffnungszeichen für die Ökumene. Natürlich gibt es so manche Fragen, wie diese Begegnung zustande gekommen ist, welche Motive auf beiden Seiten dazu geführt haben, ob da nicht vielleicht auch eine gewisse Instrumentalisierung mit im Spiel ist. Aber ungeachtet all dieser Bedenken und Fragen sage ich, es war wichtig, dass die beiden sich getroffen haben. Und das wird auch seine positiven Auswirkungen haben. Davon bin ich fest überzeugt. Eine solche Begegnung war eigentlich längst fällig.
Sie hatten nach der Begegnung, wenn ich das richtig verstehe, erklärt, das Treffen werde sicherlich auch Auswirkungen auf die theologische Diskussion zwischen den Kirchen haben. Was meinen Sie damit konkret?
Nun, in dieser Erklärung steht auch, dass zahlreiche Hindernisse noch andauern. Aber es ist ein Zeichen gesetzt, ein Signal, dass man zusammen, also ökumenisch zusammenarbeiten will. Und das halte ich für sehr wichtig, weil es ja auch innerorthodox manche Widerstände gibt. Das hat sich schon immer wieder gezeigt, wenn ein Papst sich mit dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel getroffen hat. Da gab es dann auch sehr kritische Stimmen, distanzierende Stimmen. Und manche Bewegungen so innerhalb der Orthodoxie sind noch nicht sehr aufgeschlossen für die Ökumene. Und da meine ich, war es sehr wichtig, dass der russische Patriarch, der immerhin für eine große Zahl von orthodoxen Gläubigen steht, jetzt ein solches Zeichen gesetzt hat.
Der Grund für diese große Kirchenspaltung im Mittelalter waren ja theologische und politische Streitigkeiten, vor allem, dass die Kirche im Osten den Autoritätsanspruch des Papstes nicht anerkannte. Aber die von Gott gewollte Einheit aller Christen müsse wiederhergestellt werden, erklärten jetzt die beiden Kirchenoberhäupter. Ist das Utopie oder ist das lang- oder kurzperspektivisch gedacht? Kann die Spaltung überwunden werden, ja oder nein?
Ich glaube ja. Papst Franziskus hat bei der Begegnung auch gesagt, dass sich die Einheit im Unterwegssein bildet. Man darf also nicht schwarz-weiß die Sache malen, sondern es sind verschiedene Facetten. Und wir sind auf einem guten Weg, wir sind sehr dicht beieinander. Uns verbindet nicht nur das erste Jahrtausend, sondern viel mehr. Und da meine ich, dass wir da durchaus die Chance haben, auf diesem Weg gut weiterzukommen. Wie lange das freilich noch dauert, bis es zu einer Kommuniongemeinschaft kommt, das wage ich nicht zu sagen. Aber wir sind sehr dicht beieinander.
Der apostolische Nuntius in Moskau, Erzbischof Jurkowitsch, der erklärte jetzt, das Ereignis werde praktische Konsequenzen haben. Die könne man noch gar nicht so richtig absehen. Aber die zweifellos offiziell angekündigt werden, so sein Zitat. Was könnten denn solche Konsequenzen sein?
Das weiß ich nicht so genau. Es hieß, dass über Initiativen auch gesprochen wurde, dass die denkbar seien, dass man die angehen wolle. Aber welches das sind, das ist also nicht so direkt benannt worden. Ich meine aber, es steht zum Beispiel das panorthodoxe Konzil im Juni bevor und dort soll also auch ein Text besprochen werden, wo es um die Beziehungen der orthodoxen Kirche zu der anderen christlichen Welt geht. Und in diesem Jahr ist auch eine weitere Vollversammlung des katholisch-orthodoxen Dialogs geplant. Und ich meine, im Hinblick darauf ist das durchaus ein Signal gewesen, das sich vermutlich da auch praktisch auswirken wird.
Da haben Sie schon angesprochen, nämlich das Signal, nämlich der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, der deutete diese Begegnung in Kuba auch als wichtiges Signal und ähnlich sah das auch die internationale Presse. Muss man dabei nicht aufpassen, dieses Treffen vielleicht nicht auch zu überbewerten?
Sicherlich. Es ging vor allem in der Erklärung auch um soziale und ethische Probleme. Es ging um die Verteidigung christlicher Werte, wo ich übrigens bemerken möchte, dass da sicherlich auf beiden Seiten auch teilweise unterschiedliche Vorstellungen da sind zu diesen Themen. Aber ich meine schon, auch im ökumenischen Sinn, im zwischenkirchlichen Sinn, ist das ein Ereignis gewesen, das uns voranbringen wird.
Sie sind ja auch Aktionsausschussvorsitzender des katholischen Osteuropa-Hilfswerkes Renovabis. Hat ein solches Treffen vielleicht auch Auswirkungen auf die Arbeit eines Hilfswerks, das die Verständigung mit Christen in Osteuropa im Fokus oder anders gesagt im Visier hat?
Wir haben bei Renovabis vor allem natürlich katholische, römisch-katholische und griechisch-katholische Gemeinden, Bistümer, Projekte im Blick. Von da kommen auch die meisten Anträge. Aber es gibt auch einige aus orthodoxer Richtung und die bearbeiten wir eigentlich auch sehr wohlwollend. Und wir sind daran interessiert, dass eine Unterstützung jetzt von Seiten Westeuropas nicht noch mehr vielleicht zu einer Spaltung beiträgt, sondern dass sie der Versöhnung und den Menschen vor Ort ganz konkret auch dienen soll und damit also auch der Verbesserung der Lage insgesamt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bischof Dr. Gerhard Feige, dem Vorsitzenden der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist auch Vorsitzender des Aktionsausschusses von Renovabis und er ist auch Bischof von Magdeburg. Vielen Dank, lieber Herr Bischof. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle auch darauf hinweisen, wenn Sie für Menschen in Osteuropa spenden möchten, so können Sie dies bei Renovabis natürlich tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de und damit auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.